Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Christiane Florin im Gespräch mit der grünen Politikerin Christa Nickels.
Sie hat ein Faible für in der Sache sehr scharfe Auseinandersetzungen. Das sagt Christa Nickels über sich selbst. Die ausgebildete Krankenschwester passte damit ausgesprochen gut in die Reihen der Grünen. Denn die waren in ihren Anfängen berühmt für politische Endlosdebatten. Christa Nickels hat das gern die Diktatur des Gesäßes genannt. Wer am längsten ausharrt, setzt sich durch. Alles anders machen als die anderen. Dafür standen die Grünen auch, als sie 1983 erstmals in den Bundestag einzogen. Darunter Christa Nickels. Für Empörung sorgten im Parlament aber nicht nur Turnschuhe, lange Haare und Stricknadeln, sondern auch die vielen Frauen bei den Grünen. Offener Sexismus schlug Nickels und ihren 5 Parteikolleginnen entgegen, als sie 1984 das sogenannte Feminat bildeten, eine rein weibliche Fraktionsspitze. Nickels hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Sich als Ausschussvorsitzende, als parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, als Drogenbeauftragte und als kirchenpolitische Sprecherin der Grünen engagiert. Politik ist keine Kuschelveranstaltung, hat Christa Nickels einmal gesagt. Das war 2005, als sie von ihrem Landesverband überraschend wenig Rückhalt für eine erneute Kandidatur bei der Bundestagswahl bekam. Da machte sie einen Schnitt und lenkte ihre Kraft in andere Bahnen.
Wir konnten uns wirklich nicht vorstellen, da mit Leuten wie Otto oder Joschka dann den Fraktionsvorstand zu machen. Es sei denn, wir hätten sozusagen die fleißige Hausfrau gespielt und dann alles, was schwierig war, gemändelt. Und das wollten wir nicht. Entweder hopp oder top.
Das andere Geschlecht macht Politik.
Zeitzeugen im Gespräch heißt die Sendung, für die wir hier zusammensitzen. Wäre Ihnen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen lieber?
Ja.
Warum?
Es gibt eben Männer und Frauen, die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind. Und ich finde, das sollte auch verbal mit zum Ausdruck kommen.
Und ZeitzeugInnen, also mit dem Sternchen oder dem Glockenschlag?
Ich kann das zwar gut ab, aber ich persönlich bin eine große Freundin davon, beide Formen mitzunennen oder eben auch so eine geschlechtsneutrale Formulierung zu wählen. Und ich habe auch eigentlich ziemlich viel Übung schon drin, weil wir Grünen damals in den 80er Jahren, als wir in den Bundestag einzogen, einen Frauenarbeitskreis hatten in der Fraktion. Und da war Sprache auch ein großes Thema. Wir haben damals uns schon viel darüber Gedanken gemacht, wie Sprache als Machtinstrument wirkt. Und das hat mir durchaus eingeleuchtet. Ich hatte vorher den Bezug da nicht zu, aber das war mir so klar. Ich habe mich seitdem immer bemüht, Männer und Frauen beide zu nennen oder eben eine Formulierung zu finden, die beide mit meint. Und ich habe dann mir auch mal den Spaß gemacht, als ich Vorsitzende des Petitionsausschusses war, hatte ich für meine Fraktion federführend eine Reform des Petitionsrechts erarbeitet. Ich habe den ganzen Gesetzentwurf in der weiblichen Form gemacht. Und unten drunter, kleines Sternchen, selbstverständlich sind die Männer in der weiblichen Form mitgemeint. Das war total irre. Also in der ersten Lesung im Bundestag hat kein Mann und auch keine Frau von der Regierung sich über den Inhalt geäußert, sondern alle haben sich echauffiert, was mir dann da einfallen würde. Und ich hatte großen Spaß dran, habe gesagt, warum regen Sie sich so auf? Es steht doch genau drunter, Männer sind mitgemeint und wir Frauen sind ja sonst immer mitgemeint. Dann müssten Sie doch eigentlich froh sein, wenn es einmal wenigstens umgedreht ist.
Und Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, wie wäre da jetzt die andere Form, die alle mitmeint?
Da würde mir keiner einfallen, weil Zeugende sind ja keine
Bezeugende.
Zeugen. Ja, ja. Ja, nee, bezeugen ist auch nochmal was anderes, wie Zeugin zu sein. Naja, aber das ist zu speziell.
Müssen wir uns ein paar Gedanken noch dazu machen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind Mitbegründerin der Grünen, sind 83 in den Bundestag eingezogen und haben dann, das war eine ziemliche Sensation, dieses Feminat gegründet, also den weiblichen Fraktionsvorstand, Sie und 5 andere. Die Reaktionen der Herren waren Obszönitäten, aggressives Gelächter. Wie haben Sie das weggesteckt?
Wir wussten ja vorher, dass das so kommt. Also wir sind ja nicht irgendwie als Seelchen in den Bundestag gegangen. Wir wussten ja genau, was Sache ist. Und genau deshalb haben wir eine Partei gegründet. Nicht, weil wir Langeweile hatten, sondern weil wir genau diese Punkte, unter anderem eben auch frauenpolitische Punkte, aufspießen, anpacken, auf die Tagesordnung setzen und ändern wollten. Allerdings muss ich Ihnen sagen, eine Sache hat mich doch sehr überrascht, dass also auch die seriöse Medienwelt vollkommen durchgedreht ist. Ich kann das teilweise noch auswendig zitieren. Also die FAZ zum Beispiel, die ja, also, naja, so die seriösen Fahnen raushängen lässt immer und auch eigentlich seriös ist. Die sind auch völlig ausgerastet und schrieben dann: auf breiter Schleimspur der Frauenemanzipation hinterherkriechend schafften die grünen Männer sich selber ab.
So ein. Mit der
Gynäkokratie, das wurde auch erfunden. Man hat absolute sprachliche Kapriolen gedreht und vollkommen hirnrissige Thesen aufgestellt. Denn ich meine, jedem war ja klar, dass in unserer Fraktion die Hälfte Männer waren und wir sind gewählt worden. Wir haben ja nicht da einen Putsch gemacht oder eine Revolte oder die Männer unterdrückt. Das ist ja völliger Blödsinn. Wir sind gewählt worden. Das hatte auch gute Gründe, warum auch die Männer uns dann eben gewählt haben. Es war eben so, dass zum ersten Mal dadurch deutlich wurde, dass führende Positionen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur nicht qua Natur ein Geburtsrecht der männlichen Hälfte der Bevölkerung sind, sondern dass Männer und Frauen das gleichermaßen können. Und das war anscheinend so schockierend, dass selbst sehr seriöse Journalisten völlig aus ihrer Form rausgefallen sind.
Und sehr seriöse Bundestagsabgeordnete auch. So wenige Monate nach der geistig-moralischen Wende, zu der die CDU geblasen hatte. Das waren ja wirklich obszöne Bemerkungen.
Naja, ich meine, ich bin ja hier aus dem Kreis Heinsberg nichts anderes gewöhnt, als seit ich irgendwie denken kann und so ein bisschen mich in die Gesellschaft reinguck und höre, dass hier immer die CDU eigentlich eine absolute Mehrheit hat. Also in einigen Orten ist es sogar heute noch so, da könnte die CDU einen Besenstiel aufstellen, würde gewählt. Und wie das nun mal so ist mit einer jahrzehntelangen Vorherrschaft, das ist nicht gut. Aber dazu kam natürlich das, was Sie gerade angemerkt haben. Diese CDU war auch der Meinung, dass sie das Christentum und die Moral und das christliche Abendland gepachtet hat. Und ich habe das natürlich hier alles immer schon mitgekriegt. Ich war auch ein aufmüpfiges Mädchen, ich war interessiert an allem. Ich habe auch nicht mit den Wölfen geheult oder bin die stromlinienförmig mitgeschwommen, sondern wenn ich was gesehen habe, was ich nicht richtig fand, habe ich schon immer meinen Mund aufgetan und ich kannte die Reaktionen. Und ich habe hier auch von Anfang an mitbekommen, was man ja auch in der katholischen Kirche leider so auf dem fundamentalistischen Flügel immer noch hat, die fühlen sich ja erhaben und meinen, sie sind Gott näher, sie sind besser und normale Menschen, deren Ehe dann scheitert oder wo sonst was Schlimmes passiert, das ist alles Versagen. Dabei, wenn man mal so den Scheinwerfer umdreht, sieht man ja immer, dass das genauso Menschen sind wie du und ich. Aber das blenden die völlig aus. Die sind selbstgerecht, reiten auf ganz hohem Ross, urteilen ab. Das kannte ich alles, gerade hier aus meiner Gegend. Und mich hat das überhaupt nicht gewundert, aber schon schockiert. Also, dass es selbst im Bundestag machten.
Und bei den Grünen, da war das doch wahrscheinlich auch kein Selbstläufer in einer Partei mit recht selbstbewussten Männern wie Joschka Fischer. Oder haben die da gerne Macht und Positionen geteilt?
Nee, natürlich waren das auch Männer, die in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind wie wir alle. Also auch die Quotierung, das Frauenstatut, das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Hart erkämpft auch in der Partei. Aber wir hatten einen riesen Vorteil, was uns alle eint bei aller Verschiedenheit von der Gründergeneration, war die Tatsache, dass wir schon viele Versuche gestartet hatten. Also das, was wir für überlebensnotwendig hielten oder für absolut veränderungsbedürftig in der Gesellschaft, in Bürgerinitiativen oder in anderen Parteien. Wir hatten ja auch viele Leute, die schon in anderen Parteien vorgewesen waren, durchzusetzen. Uns einte das Gefühl oder das Bewusstsein, dass wir immer vor die Wand gelaufen waren. Deshalb hatten wir uns genötigt gesehen, was Neues zu gründen. Also Joschka und Otto und auch viele andere, die waren,
Otto Schily.
Ja, die fanden das überhaupt nicht toll. Vor allen Dingen kamen ja dann zwei Kränkungen. Erstens haben wir damals als Fraktion beschlossen, jedes Jahr einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen, wo auch keiner von dem vorherigen Team weiter kandidieren konnte, weil wir damals noch dachten, vielleicht verhindert das, dass man abhebt. Hat sich aber gezeigt, dass das die Dauer des Mandats nichts mit dem Abheben unbedingt zu tun haben muss. Und das Zweite war natürlich, dass es 6 Frauen antraten. Aber es war so, dass die Mehrheit der Fraktion das auch aus dem Grunde als notwendig erachtete, weil wir ja die Querrotation vor uns hatten, also den Wechsel der Abgeordneten mitten in der Legislatur. Das war eine riesen Zerreißprobe. Eigentlich war schon von Anfang an klar, dass das eine Totgeburt war. Und vor dem Hintergrund war die Mehrheit der Fraktion, die uns auch gewählt hat dann, der Meinung, dass diese 6 Frauen, die da gewählt worden sind, das schon handeln könnten. Und wollten uns dann auch da sehen. Und wir sechs wollten auch nicht jetzt irgendwie so eine Revolution durch die Hintertür starten. 4 von uns hatten Kinder. Und zwar kleine Kinder.
Sie ja auch.
Ich auch. Meine Kinder waren auch noch in der Grundschule. Und wir konnten uns wirklich nicht vorstellen, da mit Leuten wie Otto oder Joschka dann den Fraktionsvorstand zu machen. Es sei denn, wir hätten sozusagen die fleißige Hausfrau gespielt und dann alles, was schwierig war, gemändelt. Und das wollten wir nicht. Entweder hopp oder top. Wenn ich das Gefühl habe, das ist für immer, dann heiratet man und dann kriegt man auch Kinder. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so dieses Stockkatholische, was mich dann auch in dem Punkt wirklich sehr, sehr stark geprägt hat.
Kindheit auf dem Lande.
Wir sitzen hier in einem Haus, das Sie vor über 40 Jahren gemeinsam mit Ihrem Mann gebaut haben. Das liegt ganz in der Nähe Ihres Elternhauses. Sie wohnen also in dem Dorf, das Sie vorhin schon so beschrieben haben, ne? Als konservativ, katholisch, CDU geprägt, eng auch. Was verbinden Sie mit dem Dorf hier?
Ich lebe hier gerne in dem Dorf. Also hier dieses kleine Dorf hatte immer schon so den Beigeschmack, so einen eigenen Kopf zu haben. Also hier gegenüber hatten wir zum Beispiel einen Nachbar, der jetzt auch natürlich schon lange tot ist. Der war Gewerkschaftsvertreter eines großen Industrieunternehmens, hauptamtlicher Gewerkschafter. Der war gleichzeitig Vorstand im Schützenverein. Also hier war es schon etwas gemischter. Mein Vater kam nicht aus vom Land, der kam aus Essen, aus der Großstadt. Der Vater war Lehrer. Und er ist nur deshalb hier Bauer geworden, weil die Geschwister meines Opas väterlicherseits keine Kinder bekommen hat, auch nicht geheiratet hat, einen Hof zusammenzuhalten. Das war ein großer Hof. Und dann hatten sie aber keinen Erben für diesen Erbhof und haben sich dann bei ihrem Bruder in Essen, bei dem Lehrer gemeldet. Und da hat das Los meinen Vater getroffen. Der hatte da eigentlich gar keine Lust zu, weil der sein Handelsabitur hatte und der wollte gerne Kaufmann werden, aber der war so ein Sandwich-Kind. Die zwei Älteren studierten schon, der musste es dann machen. Der hatte natürlich eine ganz andere Freiheit im Kopf auch. Der kannte Musik, der war im Kino gewesen, der kannte die Stadt. Aber dann hat trotzdem eben dieses erdverwurzelte Leben. Ich lebe gerne auf dem Dorf, ich hätte ja auch in die Stadt ziehen können, aber da zieht mich nichts hin. Ich liebe das hier zu leben und die Leute sind auf ihre Art sehr tüchtig. Also ich sage immer, wenn sie in der Stadt ein Projekt hochziehen wollen, dann werden erstmal haufenweise Geld verschwendet für irgendwelche Vorüberlegungen und Thinktanks, diese einladen. Da hat man hier schon ein halbes Bürgerhaus gebaut und da machen auch alle mit.
Und Ihr Vater, das haben Sie ja gerade beschrieben, ist dann Bauer geworden, die Mutter dann Bäuerin. Sie sind die älteste von 8 Geschwistern, also Sie mussten alle mitarbeiten. Sie waren dann eine Bauersfamilie.
Also meine Mutter, die war ja auch auf St. Ursula, die spielte auch 4 Instrumente, ne? Die hätte eigentlich vielleicht was anderes gemacht, aber mein Vater und meine Mutter haben sich verliebt und dann war die Bäuerin, aber nach dem Krieg, das war ein großer Hof, da hatte man anfangs auch noch Mitarbeitende auf dem Hof, ne? Die dann auf dem Hof wohnten, aber es wurde ja immer weniger. Wir hatten dann immer mehr diesen Zucht zur industrialisierten Landwirtschaft, dann musste meine Mutter auch viel mehr ran auf dem Hof und auch im Stall als vorher und wir Kinder haben alle handfest mitgearbeitet, das war so, ja.
Ihr Vater war im Krieg, das haben Sie dann später mal bei der Bundestagsdebatte über die Wehrmachtsausstellung 1997 in einem Zwischenruf, ne, oder in einer Kurzintervention erzählt. Ihr Vater war im Krieg und Sie haben dann eigentlich erst auf einem Foto gesehen, dass er Mitglied der Waffen-SS gewesen sein muss. Gesprochen haben Sie darüber mit ihm nie?
Also ich bin tatsächlich bis heute nicht sicher, ob er wirklich in der Waffen-SS gewesen ist. Und zwar aufgrund dessen, ich habe das dann gedacht, deswegen auch die Kurzintervention gemacht, weil ich im Lichte der Wehrmachtsausstellung mir dieses Foto, das einzige, was es von ihm gab in Uniform, so angeguckt hatte und sah dann eben so ein Totenkopf-Emblem. Aber nach dieser Debatte hab ich wahnsinnig viele Post von alten Soldaten bekommen, da lebten ja auch noch viele, die dann gesagt haben, gucken Sie doch mal genau so und dies und das. Wie auch immer das war, er war im Osten eingesetzt, also in der heutigen Ukraine und Ostpolen. Und so viel habe ich in der Geschichte schon gelernt und habe auch hinterher noch viel darüber gelesen, dass man weiß, dass da besonders schlimm die Wehrmacht eingesetzt war, um Strafaktionen gegen Orte durchzuführen, wo Partisanen in den Wäldern waren. Dann wurden die Dörfer bestraft und abgebrannt und all sowas. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mein Vater da als Soldat mit eingesetzt worden ist. Da wurde nicht drüber gesprochen. Da wurde nicht drüber gesprochen. Wir haben es ja auch im Unterricht nicht durchgenommen. Also ich war auf einer guten Schule, auf St. Ursula, und habe auch bis zum Schluss Geschichte gehabt. Wir sind bis 1933 gekommen. Wir haben dreimal die alten Römer, dreimal die alten Griechen, aber bis 1933, und das war's. 1971 habe ich Abi gemacht.
Was hätten Sie Ihren Vater gefragt, wenn Sie mit ihm drüber hätten sprechen können?
Ich glaube, ich hätte so eine Serie von Gesprächen angefangen. Davon angefangen, wie das denn war. Wie denn hier die Nazis die Macht ergriffen haben. Ich habe ja später hier eine Initiative Erinnern gegründet mit einem Stolperstein-Projekt. Die letzte Überlebenden hier nochmal eingeladen und alles. Also ganz, ganz viel gemacht. Da hat man natürlich sehr, sehr viel erfahren, auch von den letzten Überlebenden. Das hätte ich gerne alles mir von meinem Vater, war ein großartiger Erzähler, gerne erzählen
lassen.
Wann
ist er gestorben?
Mein Vater ist 1991 gestorben, im Januar.
Das war dann, ja, das haben Sie ja auch in der Bundestagsdebatte gesagt, ne, dass Ihr Vater gestorben ist.
Ich glaube nicht, dass ich die Kurzintervention gemacht hätte, wenn er noch gelebt hätte.
Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen.
Hätte ich nicht gemacht.
Hätten Sie nicht gemacht, ne?
Nein.
Sie waren auf einem Gymnasium, einer Ursulinenschule, also geführt von Nonnen. War das eigentlich schwierig für Sie zu sagen, ich will aufs Gymnasium als Mädchen, oder war das Thema da schon durch?
Nee, gar nicht. Also meine Eltern hatten ja beide eine gute Schulbildung genossen. Das war ja für die noch viel exklusiver sozusagen als für uns dann. Meine Mutter selber war auch da bis kurz vorm Abitur, bis sie dann eben sich mein Vater verliebt hat und dann 51 geheiratet hat. Da hätte ja kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, sein Abi noch zu machen, wenn sie heiraten wollte. Beide hatten eine große Wertschätzung für Bildung. Es gab auch immer Bücher bei uns im Haus, und meine Eltern haben ganz klar zu allen gesagt, ihr könnt lernen, was ihr wollt und auch machen, was ihr wollt. Ihr müsst dann natürlich fleißig sein, aber wenn ihr Lust habt, aufs Gymnasium zu gehen, ist das natürlich klar, dass wir euch das ermöglichen. Und das war überhaupt gar keine Frage. Ich war eine gute Schülerin, da musste man ja noch eine Aufnahmeprüfung machen, aber ich hatte überhaupt keine Probleme, gar nicht.
Und Sie haben das drittbeste Abitur gemacht Ihres Jahrgangs und dann eine Ausbildung zur Krankenschwester. Obwohl ja viele Lehrerinnen und Lehrer sicher gesagt haben, Christa, die müsste eigentlich studieren, die ist die Richtige, um an die Uni zu gehen.
Ja, das war natürlich so. Also gerade auch mein Geschichtslehrer und meine Deutschlehrerin, die waren verheiratet, die haben mich nach Aachen eingeladen und haben mich ziemlich bearbeitet, also weil sie das einfach unmöglich fanden. Ja, und dann hat mir meine Deutschlehrerin noch, die Frau Fedder, noch Betty Friedan, der Weiblichkeitswahn, in die Hand gedrückt. Den habe ich auch gelesen. Ich fand auch, dass da viel Richtiges drin war. Aber tatsächlich war es so, ich hatte mich 2 Jahre vom Abitur in meinen Mann verliebt. Das war mein erster Freund. Und ich persönlich war schon so offen im Kopf, ne? Also mir war egal, wie Menschen lebten und was sie machten. Aber da war ich tatsächlich irgendwie so festgefahren für mich selber. Ich hätte nicht mit meinem Mann so zusammenziehen können und dann irgendwie so in der WG leben. Das hätte ich nicht hingekriegt. Also für mich war ich so bezogen auf so eine Liebesbeziehung. Wenn ich das Gefühl habe, das ist für immer, dann heiratet man und dann kriegt man auch Kinder. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so dieses Stockkatholische, was mich dann auch in dem Punkt wirklich sehr, sehr stark geprägt hat, wo ich auch nicht raus konnte aus dieser Form.
68, da waren Sie 16. Verbinden Sie mit dem Jahr irgendwas?
Ich verbinde mit der ganzen Zeit extrem viel, weil wir das ja nur vermittelt über die Medien, also Zeitung und Fernsehen, mitbekommen haben. Und wir hatten zu Hause ein Fernsehgerät ganz früh und auch eine Tageszeitung. Wir hatten da in der Zeit schon junge Lehrer, die auch weltoffen waren, wo man das auch diskutieren konnte. Und unsere Klasse war eine sehr rebellische Klasse an dem St. Ursula-Gymnasium. Wir interessierten uns für alles. Wir haben in den Pausen heftig diskutiert und fanden das, was dann die Studenten auch angetrieben hat, richtig. Der Biafra-Krieg oder auch der Vietnam-Krieg war ein Riesenthema. Da haben wir auch dazu für gesorgt, dass unsere Lehrer, obwohl es nicht auf der Tagesordnung stand, wie gesagt, wir sind bis 1933 gekommen, die haben dann auch die ein oder andere Stunde dem gewidmet, weil wir als Klasse da gesagt haben, wir wollen das hier besprechen. für mich war das sehr, sehr wichtig, so zu sehen, dass man in der Demokratie auch aus diesen ganz verkrusteten Sachen raus kann und was aufbrechen kann. Das fand ich faszinierend. Ich war zwar auf dem Dorf, aber nicht abgeschnitten von einem Informationsfluss.
Ein ganz bürgerliches Leben. Früh geheiratet, früh Kinder bekommen, Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. War das für Sie innerlich eine Spannung, das zu lesen, das zu sehen, was da schon alles gefordert und auch gelebt wurde und dann das, was hier auf dem Dorf als anständig oder als üblich galt?
Ich habe zwar dann geheiratet und dann auch schnell zwei Kinder gekriegt, aber dann habe ich eben auch nicht mehr Kinder bekommen, weil ich schon der Meinung bin, man muss seine Grenzen kennen und seine Kraft. Meine Mutter hat ja ganz viele Kinder gehabt, aber ich habe ganz schnell gemerkt, zwei Kinder sind für mich prima, aber mehr hätte ich mir nicht zugetraut. Aber es ist ein großer Trugschluss zu meinen, dass eine von außen bürgerliche Lebensweise damit einhergeht, fundamentalistisch, altbacken, rechthaberisch, selbstverliebt, selbstgerecht zu sein. Ich glaube, das bin ich nicht gewesen. In so einer riesengroßen Familie kommt ja alles vor, ne? Da scheitern Leute krachend und andere machen eine tolle Karriere und Familie hält dann irgendwie trotzdem zusammen. Man hat total tolle Momente, aber man muss auch viel Leid aushalten. Ich finde, wenn man das ehrlich macht als Mensch, egal ob sie jetzt irgendwo in der Familie leben, in einer Großstadt, die ganz modern lebt, oder ob sie auf dem Dorf in einer traditionellen Familie leben, wenn man ein offener Mensch ist und neugierig und menschlich und darauf bedacht, dass sich was ändert für die Gesellschaft, dann kann man doch durchaus zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen kommen.
Den Möglichkeitsraum zu erweitern.
Ja, genau. Und den können Sie überall erweitern. In jeder Beziehung haben Sie die Möglichkeit, irgendwie gar nichts zu tun oder aber den Möglichkeitsraum immer, immer und immer zu erweitern. Wir waren ein ganz junges Ehepaar. Ich war 20, mein Vater musste noch unterschreiben, ne? Also, als ich geheiratet habe. Mein Mann
21, die Altersgrenze war.
Ja, genau, mein Mann 21. Und also wir haben geheiratet, ohne dass ich schwanger war. Da sind ja irgendwie alle vom Stuhl gefallen, ne? Also wir dachten erst, als wir heiraten wollten, na ja, die ist ja wahrscheinlich schwanger, ne? Ich war ja in der Ausbildung schon im Krankenhaus. Nee, war ich aber dann nicht. Da haben sie erst recht gedacht, die ist gaga oder so. Wenn man noch so jung ist, das ist doch vollkommen klar, dass man dann irgendwie jeden andauernd was neu aushandeln muss, weil wenn man sich ja auch nur entwickelt. Mein Mann, der hatte eigentlich auch so einen Begriff von einem modernen Leben im Kopf und genau wie ich auch. Und eigentlich gehörte auch dazu, dass man als Mann und Frau die Berechtigung und Pflicht hat, also selber auch zu wachsen. Und die Tatsache, dass ich dann die Krankenpflege erst gewählt habe anstelle des Studiums, hatte auch damit zu tun. Weil mir war schon klar, dass ich Kinder haben wollte und auch relativ flott Kinder haben wollte, aber ich wollte auch immer berufstätig sein und habe damals nicht die Chance gesehen, so ein Studium, so ein langes zu machen und das dann mit Kindern und Kinderwunsch und mit einem Familienleben hinzukriegen und habe aber gedacht, als Krankenschwester kriegst du das schon hin. Die ersten Jahre, weil ich ja noch in der Ausbildung dann mein erstes Kind bekommen habe und ziemlich schnell hinterher mein Sohn. Da musste man wirklich arbeiten. Also das war Planwirtschaft, die reine Planwirtschaft. Da hat mir auch geholfen, dass ich die Älteste von 8 war und richtig arbeiten konnte, viel arbeiten konnte und nicht viel Schlaf brauchte. Aber danach war das alles zu machen.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der grünen Politikerin Christa Nickels.
Also ich finde Wut und Zorn, wenn man die als Pferde ansieht, ne? Als Arbeitspferde, sind sehr, sehr große positive Wirkkräfte. Sie müssen natürlich die Gäule zügeln und dann die Richtung vorgeben, wo es hingeht.
Politik anders machen.
Und wie kamen dann die Grünen in ihr Leben oder Sie in das Leben der Grünen? Ich habe gelesen, Sie haben es erst mit der SPD ausprobiert und anders als bei der Ehe mussten Sie dann sagen, das wird nichts fürs Leben. Wie sind die Grünen in ihr Leben gekommen?
Die Farbe Grün ist eigentlich schon so ein Kernpunkt davon. Ich bin auf dem Hof groß geworden und ich war immer ein sehr neugieriges Kind. Mich hat so der ganze Prozess von Werden, Vergehen, Wachsen wahnsinnig interessiert. Und ich wollte immer dahinter gucken, also wo die Grundlagen sind. Ich habe dann auch in der Bücherei mir immer jeden Sonntag 5 Bücher geholt und was man dann eben so kriegen konnte, auch über Biologie und sowas, alles habe ich immer gelesen. Wenn man dann so gesellschaftsoffen war, hat man schon gesehen, dass eine Menge schief läuft, also in diesem Wirtschaftswunderland. Und habe dann auch geguckt, ob ich da Literatur finde. Und da gab es ja schon einiges. Rachel Carson, Der stumme Frühling, über die Auswirkungen von DDT, ist ja in den 60er Jahren erschienen, ist auch in deutscher Übersetzung gekommen. Und was ich dann nicht in der Bücherei kriegte, das habe ich mir dann von meinem Taschengeld in der Buchhandlung besorgt.
Als Jugendliche dann schon?
Ja, also schon mit 15.
Als Schülerin?
Mit 15. Da wusste ich natürlich Bescheid. Und das hat mich nicht ruhen lassen. Und der Vietnamkrieg und der Biafra-Krieg, das waren auch Weltereignisse, die mich wahnsinnig schockiert haben. Ja, ich war dann so eine Suchende, was ich denn tun könnte. Also das fing ja an, dass ich dann einfach, wenn dann die großen Kollekten waren für Miserie oder Mission, mein ganzes Monatstaschengeld dann einmal reinschmiss. Das war dann schon doch schon viel für mich so. Also ich war eigentlich immer eher so angetan von der Programmatik der SPD. Und mein Vater verehrte also so einige alte Männer der SPD, also Leute, die ja authentisch waren und auch wirkmächtig.
Und, aber alles Männer, ne?
Ja, es war so. Also ich konnte mich hier an keiner ausrichten, die dann irgendwie so ein Bild gewesen wäre für das in der Politik, was ich richtig finde. Dann habe ich dann Anfang der 70er, also als die Ära Brandt dann auch die Jugend ja auch sehr begeistert hat, habe ich mich auch dafür begeistert. Also da war ich schon verheiratet, hatte auch meine Kinder, zu den sozialdemokratischen Frauen gegangen. Und habe da 2 Jahre mitgearbeitet, habe erstmal gesagt, ich guck mir das erstmal an, ob das auch wirklich meins ist. Und als dann Helmut Schmidt mit seiner Nachrüstungsunterstützung durchkam, habe ich gesagt, nee, das ist nicht meins, weil wir hatten hier Pershing 1A-Raketen liegen. Dann bin ich da weggegangen. Und dann bin ich auf die Grünen in Gründung gestoßen.
Also die Grünen in Gründung, da sind wir jetzt Ende der 70er Jahre, ne? Als die Grünen in NRW gegründet wurden, 79 war das.
Ja, aber das ist ja nicht der Anfang gewesen. Mitte der 70er Jahre waren die Grünen ja schon in anderen Bundesländern durchaus viel weiter, in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen. Oder
Alternative hießen die ja auch damals. Ja,
also die Grüne Liste Umweltschutz war das, die GLU war das, glaube ich, in Niedersachsen. In Bayern ganz lustig, die Aktion Unabhängiger Deutscher, das waren so entsprungene CSUler, so, denen das alles nicht mehr passte. Also auch in den Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin, Bremen, da waren ja überall die Grünen schon viel früher auch parlamentarisch tatsächlich vertreten. Als wir hier in NRW waren, ja so ein bisschen Nachzügler, also ne, im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und ich hatte das natürlich mitverfolgt, was sich da tat. Und habe dann also auch sofort, als dann die Grünen als also diese verschiedenen grünen Vorläuferorganisationen als Wahlbündnis zu den Europawahlen 79 antraten, habe ich das mitbekommen und habe dann wirklich intensiv gesucht, wo ich denn jetzt hier bei uns vor Ort da so andocken konnte. Also Aachen war schon wieder zu weit für mich mit meinen 2 kleinen Kindern und ich habe 10 Nächte Nachtdienst gemacht. Das wäre überhaupt nicht machbar gewesen, ne? Dann habe ich erst einen ganz kleinen Artikel irgendwo gefunden, also wo dann auch eine Kontaktadresse war, dann habe ich die angeschrieben. Die haben sich dann 2 Monate gar nicht gemeldet. Hinterher habe ich dann verstanden, warum. Das waren nur 7 Hanseln, ne, für hier so einen riesen Flächenkreis. Und dann stand dann eines Tages so der Presse- und Öffentlichkeitsmensch, ein ganz junger Mensch, 18, bei uns vor der Tür, mit einem großen Stapel Papier. Mein Mann hat ihn gesehen, hat gesagt, also wir haben schon alle Zeitungen, die wir lesen wollen, auf Wiedersehen, die Tür zugemacht. Dann nochmal geklingelt und dann so gesagt, ja, aber ihre Frau hat uns angeschrieben. Und dann ruft mein Mann, also, wen hast du angeschrieben? Hier steht so ein junger Mann mit einem Haufen Zeitungen. Und ich sagte, ja, das kann nur der sein von den Grünen. So war das dann auch. Dann bin ich da Mitglied, also bei der sonstigen politischen Vereinigung Die Grünen geworden und bin dann gleich mitgefahren, also ich glaube noch 2 Wochen später, zum Gründungsparteitag in der Schützenhalle in Hersel.
In Hersel, in Bonn am Hersel, in zwischen Köln und Bonn.
In den rheinischen Kappesfeldern.
Ja, ja, ja. Weil ja damals Bonn noch die Bundeshauptstadt war, muss man ja jüngeren Hörerinnen und Hörern erklären, ja, ne, dass ja, das mal die Hauptstadt war. Und wenn wir jetzt 4 Jahre weiterspringen, da sind Sie mit den Grünen in den Bundestag eingezogen. Was war das für ein Moment? Haben Sie gedacht, jetzt kriegen wir was von der Macht?
Nee, also ich habe immer schon gemeint, wenn ich was mache, ist das Machen Gestaltungsmacht. Also ich habe das gar nicht unter dem Gesichtspunkt, jetzt bist du irgendwo an einem großen Hebel und kannst ganz andere Sachen machen. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, also oder auch die Erfahrung schon gemacht, mit Netzwerken kann man immer mehr Hebelwirkung erzielen, als wenn man alleine ist. Aber alleine fängt man an, ne? wenn sonst da keiner ist. Das macht auch schon was. Also was für uns ganz entscheidend war, als wir die 5% übersprungen hatten, knapp, dass wir wussten, wir können jetzt alle die Themen, die bislang wie von einer Gummiwand immer abgehalten worden waren von dem Forum der Nation, wie man ja das Parlament zu Recht nennt. Da werden wir das jetzt alles auf die Bühne stellen, thematisieren. Wir werden die Ministerien damit beschäftigen. Wir werden die Geschäftsordnung nutzen und Transparenz reinbringen, damit man nicht im Parlament A tun kann und draußen B erzählen kann. Und setzen darauf, dass das viele Menschen begeistert, da mitzumachen und dann sukzessive was zu verändern.
Und dann haben Sie ja auch die anderen Parteien verändert. Unter der Kohl-Regierung gab es dann plötzlich ein Umweltministerium, es gab ein Frauen...
Es gab eine Rita Süssmuth.
Wann haben Sie gemerkt, Sie müssen noch was drauflegen? Die anderen kopieren uns und saugen uns vielleicht auch ein bisschen aus.
Nee, da war nichts draufzulegen. Also ich bin ja nur jetzt schon fast 72. Und wenn ich zurückgucke, also einerseits bin ich sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, daran mitzuarbeiten, aber auch sehr stolz drauf, dass wir damals alles, was wirklich verdrängt war und so überlebenswichtig war, sachkundig, kompetent und auch mit Alternativen versehen in den Bundestag eingebracht haben. So chaotisch auch unser Zusammenwachsen war innerhalb der Partei. Und traurig bin ich, dass, wie jetzt über 40 Jahre später, so viel noch unerledigt ist. Wir wissen das eigentlich alles schon 50, 60 Jahre über das Umweltsterben, über das Sterben der Arten, dann eben auch Global 2000, der Bericht an den Präsidenten, wo im Grunde genommen in so einem ganz dicken Buch, das habe ich mir auch direkt gekauft, als es in Deutsch zu haben war und auch von vorne bis hinten auch gelesen. Also wenn man heute über Klimapolitik redet, dann kriegen sie wirklich das Grauen. Weil so viel schon vor 40, 50 Jahren bekannt war und die Menschen so ignorant sind und die Wirtschaft und die Politik auch, dass sie wirklich nur das Minimum dessen tun, was eigentlich nötig wäre.
Als wir am Anfang gesprochen haben über das Feminat und die Reaktionen der Männer, da haben Sie gesagt, ja, Sie waren natürlich drauf gefasst, weil Sie das ja hier auch aus dem Dorf von den Herrschaften kannten. Wie sehr war Wut oder Zorn Ihre Antriebskraft damals auch im Parlament?
Also ich finde Wut und Zorn, wenn man die als Pferde ansieht, ne, als Arbeitspferde, sind sehr, sehr große positive Wirkkräfte. Sie müssen natürlich die Gäule zügeln und dann die Richtung vorgeben, wo es hingeht. Das habe ich erst lernen müssen. Also ich war oft, als ich ein Teenager war, oft wirklich so ohnmächtig, zornig und dann auch todtraurig. Wenn man so ganz jung ist, dann sind ja die Gefühle alle riesig. Also man freut sich wie verrückt, man verliebt sich wie verrückt, man ist traurig wie verrückt und ich war auch wütend wie verrückt. Und für mich ist das, was man selber in seinem Umfeld oder als Person tun kann und dann eben auch gesellschaftlich oder politisch tun kann, so eine Art der Wut eine Richtung vorzugeben. Und das ist eine ungeheure Kraft, die kann ja wirklich auf was aufsprengen, die kann wirklich einen unheimlichen Speed erreichen und dann wirklich losgaloppieren und richtig Tempo machen. Also die Wut und der Zorn sind große Antriebskräfte. Der berühmte Ausspruch von Franz Müntefering, Opposition ist Mist, den halte ich für Blödsinn. Weil wir in der Demokratie leben und hier können sie überall wirkmächtig sein.
Wie man etwas bewegt.
Vor einigen Jahren ist der Film Die Unbeugsamen in die Kinos gekommen, in dem spielen sie, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Formulierung ist, in dem spielen sie eine wichtige Rolle. Man sieht Ausschnitte aus den 80er Jahren, man sieht sie zum Beispiel in der Diskussion um die Nachrüstung, um die Friedensbewegung. Da waren sie gerade in Japan gewesen, hatten Überlebende von Hiroshima getroffen. Stimmt es eigentlich, dass das ihr erster Flug überhaupt war, der erste Flug ihres Lebens?
Ja, sicher. Ich glaube, ich habe damals auch noch gar keinen Urlaub gemacht, außer die Schulausflüge. Nee, ich war noch nie geflogen.
Und die Überlebenden haben entsprechend einer Tradition so Papierkraniche gebastelt. Und sie haben eine Kette von diesen Kranichen, eine ganz bunte Kette dabei, und legen diese Kette nach ihrer Rede im Bundestag Helmut Kohl, dem damaligen Bundeskanzler, aufs Pult. Was haben Sie erwartet, wie er reagiert und wie hat er dann reagiert?
Das war eine sehr, sehr wichtige, weltpolitisch wichtige Debatte. Also ich habe ja eine Elefantenrunde Redezeit bekommen. Und da reden normalerweise nur die Big Shots der Fraktion. Und ich hätte mich da nie gemeldet. Nie im Leben hätte ich mich dafür gemeldet. Nicht, weil ich jetzt ein schüchternes Mädchen bin, aber da müssen die anderen ran. Das war ja völlig klar. In der Fraktion hat ein großer Teil gesagt, wir wollen aber hier auch eine authentische Vertreterin der Friedensbewegung haben. Und die auch rüberbringen kann, was das bedeutet, also auch Atomwaffen, es ging ja um Nachrüstung, Atomwaffen, der Einsatz von Atomwaffen bedeutet. Und die Christa ist ja so eine friedensbewegte Person, die kann auch Sachen vermitteln, sprachlich vermitteln. Und sie ist Krankenschwester, die weiß, was das bedeutet. Und sie war ja auch in Hiroshima und hat mit den Überlebenden gesprochen und so. Wir möchten, dass sie da spricht. Also aus dem Auftrag der Fraktion habe ich für mich auch, das kann ich, aber wie mache ich es denn? Also ich wollte so diese Betonfronten aufsprengen und wollte doch das, was eigentlich jedem Menschen am Herzen liegen muss, dass man doch nicht eine Waffe immer weiterentwickeln möchte, die dann im Ernstfall, im Einsatzfall aber dann das ganze Leben vernichtet, den ganzen Planeten vernichtet. Also, dass man das Grauen darüber einfach als teilbare menschliche Empfindung vermittelt, das wollte ich erreichen. Ich habe dann auch mit dem Arbeitskreis Frieden gesprochen, wie ich es denn anlege. Und dann kam Uli Fischer, das war ein Nachrücker aus Hessen, also der kam aus der Gegend von Fulda. Und Fulda wäre ja im Falle eines nuklearen Erst- oder Zweitschlags ein allererstes Ziel gewesen. Die hatten schon sehr viele Verbindungen auch nach Japan. Da waren Hibakshas gewesen, also Überlebende des Atombombenabwurfs. Und die hatten diese Kette der 1000 Kraniche mitgebracht. So haben gesagt, wir waren Opfer und wir bringen den möglichen zukünftigen Opfern diese Kranichkette als Symbol der Hoffnung, dass wir es gemeinsam schaffen, das zurückzudrängen. Und dann sagte der Uli, du musst die mitnehmen, du musst die dem Bundeskanzler geben. Und da habe ich erstmal geschluckt, weil wir wissen ja alle, wie der so gestrickt hat.
Wie war der denn so gestrickt? Was haben Sie damals gedacht, wie der Kohl gestrickt ist?
Der Kohl ist ein absolutes Machttier gewesen. Der ist ja wirklich durchmarschiert und hat nicht geguckt, was rechts und links fiel, wenn es um die Macht ging. Aber er war auch ein Mann, der durchaus sensitiv war. Das hat man schon gemerkt. Ja, gut. Und dann habe ich mir entschieden, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Tatsächlich hat meine Rede offensichtlich die Qualität gehabt, die Panzer zu durchbrechen. Das sehen Sie auch, wenn Sie, die haben den Ausschnitt ja auch jetzt in dem Film Die Unbeugsamen nochmal gesehen, da sehen Sie, dass sich da im Minenspiel, auch bei Genscher übrigens, was verändert hat. Auch bei der CDU, die Kollegen, die ja erst geschrien und gejohlt, da wurde es immer stiller und stiller und stiller und dann riefen sie, das wollen wir doch auch. Ja, und dann zum Schluss habe ich wollte eigentlich dem Bundeskanzler die Kette um den Hals legen. Und das hat er dann ganz geschickt verhindert, indem er erst aufgestanden ist und die angenommen hat. Aber dass er das getan hat, das war natürlich schon irre. Das war für mich wichtig, einfach politisch im Forum der Nation zu erreichen, dass man aufhört, immer die Gegner der Nachrüstung zu diskreditieren als vaterlandslose Gesellen, als dritte Kolonne Moskaus oder sonst was, sondern dass man die Beweggründe ernst nimmt und auch ernst nimmt, was die Bombe im Einsatzfall macht.
Ist eigentlich mal jemand auf Sie zugekommen von denen, die da so am Anfang gepöbelt haben im Bundestag und hat dafür um Verzeihung gebeten?
Das nicht, aber ein Kollege aus der CSU aus Bayern hat selber 6 Kinder, ein sehr katholischer Mann, auch sehr der Meinung, dass die CDU-CSU eben die Vertreterin des Christentums in der Gesellschaft ist und damit unserer Kultur. Der hat anfangs ordentlich ausgeteilt. Der hat dann, weil er wusste, dass ich in der Kirche sehr engagiert bin, er war selber auch engagiert, also nicht nur ein Maulheld, der hat sich dann ab und an mal in einer Debatte zu mir gesetzt, ein bisschen so geredet und so.
Aber bei Ihnen persönlich entschuldigt hat, dass ich... Nee, das ist dann doch zu viel verlangt.
Bei mir hat sich nie einer entschuldigt von diesen ganzen Leuten.
Die Grünen sind nach der ersten Wahl in ganz Deutschland, dann in Gesamtdeutschland, aus dem Bundestag geflogen. Und damit ja auch Sie. Und Sie sind dann wieder Krankenschwester geworden. Wie war
also,
das dann?
Ja, ich bin nicht rausgeflogen. Also bei uns galt ja noch die Rotation. Im Sommer schon, war auch noch nicht absehbar, dass wir nicht wieder reinkommen. Im Bundestag habe ich Kontakt aufgenommen zu meinem Krankenhaus. Das war natürlich sehr ungewöhnlich. Der Geschäftsführer sagte, hören Sie mal, Sie sind 8 Jahre raus und dann auf einer Intensivstation. Also das muss ja alles sicher und gut laufen. Da habe ich gesagt, können Sie sicher sein.
Das war die erste Reaktion, nicht, dass man sagt, Christa Nickels, die bekannte Bundestagsabgeordnete, will bei uns arbeiten.
Und er sagte, wir wissen, Sie sind eine sehr gute Krankenschwester, Sie können die Stelle haben, aber Sie müssen dann nach 4 Wochen die Schicht schon wieder führen, alleine und also lange Einarbeitungszeit und so was geht alles nicht. Und dann hatte ich ja dann ab Oktober eine berufsbegleitende Zusatzausbildung noch als Abgeordnete angefangen für innere Intensivmedizin und bin ab Sommer jedes Wochenende, wenn ich schon auf meine alte Station gegangen. Da waren noch 8 Kolleginnen, die mich kannten. Und der Witz war, die hatten auch nie den Spindschlüssel zurückgenommen, den von mir. Die haben immer gesagt, du kommst ja wieder. Und die haben sich sehr gefreut. Und ich habe mich auch gefreut. Ja, dann habe ich da wieder angefangen. Es war für die Kolleginnen, die jungen Schwestern und Pfleger, die da irgendwie mich nicht kannten, für die war das komisch. Und auch für die Assistenzärzte. Ne? Der Chef kannte mich ja auch noch von früher. Für den war es auch irgendwie komisch, weil er dachte, die kommt jetzt zurück. Ist auch so eine begabte Politikerin. Aber die haben dann ganz schnell gemerkt, dass ich genauso wie die meine Arbeit ordentlich mache und so. Und dann war das in Ordnung. Mein eigener Landesverband und hier die regionalen Grünen, die waren so davon beeindruckt. Ich hatte denen gesagt, ich kann jetzt 2 Jahre gar nichts machen politisch. Ich arbeite jetzt Vollzeit und meine Kinder waren noch zu Hause. Ich mache noch die berufsbegleitende Fachausbildung. Und als ich fertig war mit meiner Fachausbildung, sagten die, jetzt musst du mal langsam wieder auf den Parteitagen erscheinen. Wir möchten dich gerne ganz vorne auf der nächsten Liste wieder haben. Und dass wir da nicht reingekommen sind, das hat mit der Ignoranz der Grünen zu tun. Wir machen viele tolle Sachen, aber manchmal gehen den Grünen ja die ignoranten Golde durch, wo man dann die eigene Borniertheit mit dem, was tatsächlich ist, verwechselt. Damals war ein großer Teil in Partei und Fraktion, die so sich überrollt fühlten von diesem plötzlichen Mauerfall, dass die da gar nicht gut mit umgehen konnten.
Dass es eine westdeutsche Partei geblieben ist, meinen Sie?
Ja, in großen Teilen war es noch so.
Und bis heute eigentlich auch ist, ne?
Nee, das finde ich nicht.
So richtig Fuß gefasst?
Nee, das finde ich nicht. Also ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass die neuen Bundesländer einfach 40 Jahre länger in der Diktatur gelebt haben und dass die sich viel schwerer damit tun. Und dass sehr, sehr viele Leute, die total beweglich im Kopf waren und die fasziniert waren von den neuen Möglichkeiten, ganz viele Junge sind ja dann in den Westen gegangen, dass dann auch gerade die ländlichen Regionen ausgeblutet sind. Die Grünen sind schon. Und die hatten auch einen langen Prozess des Zusammenwachsens. 2 Jahre haben wir uns ja Zeit genommen, bis wir dann auch Bündnis 90, die Grünen dann auch heißen. Aber wir haben die Parole ausgegeben, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Und haben dann im Grunde genommen also die Wiedervereinigung so randständig. Und dafür sind wir abgestraft worden.
Und wenige Jahre später, da war es dann eigentlich das Gegenteil. Da kam die erste rot-grüne Bundesregierung. Woran haben Sie gemerkt, jetzt ist das irgendwie anders mit der Macht? Jetzt haben wir mehr Macht. Also von außen betrachtet könnte man ja das denken, wenn man jetzt Teil einer Regierung ist. Das ist mehr Macht.
Der berühmte Ausspruch von Franz Müntefering, Opposition ist Mist, den halte ich für Blödsinn. Weil wir in der Demokratie leben und hier können Sie überall wirkmächtig sein. Egal, ob Sie das in Ihrem persönlichen Umfeld machen, ob Sie das in der Partei machen, in der Bürgerinitiative, in der Zivilgesellschaft, ob Sie das in einem Parlament, in der Opposition oder in der Regierung machen. Natürlich können Sie in einer Regierung mehr durchsetzen, aber auch nur begrenzt, was uns diese Koalition als Dreierkoalition ja jetzt zeigt. Das war uns aber von Anfang an schon klar. Ich war die einzige grüne Bundestagsabgeordnete, die 1995 die rot-grüne Koalition in NRW mitverhandelt hat. Da wusste man schon, wo man ausgebremst hat und wie man ausgebremst hat und wie schwierig das alles ist. Also wir wussten schon, das ist keine Lustpartie, aber anders als noch in den 80er Jahren haben wir gesagt, da lassen wir uns drauf ein, versuchen das Bestmögliche rauszukriegen. Man hat es schon 94 bis 98 gemerkt, da warf quasi die mögliche Koalitionsbeteiligung ihre Schatten voraus.
Joschka, sind es Schatten oder mehr Licht als Schatten?
Beides. Aber die Schatten waren auch durchaus meiner Meinung nach merkbar. Also Joschka versuchte ganz knallhart und die Realos, also die Fraktion, zuzurichten auf Regierungsfähigkeit. Das hat dann wirklich Züge angenommen, wo berechtigte Positionen, also wenn es um unsere Oppositionsarbeit ja ging, ne, niederkartätscht wurden, weil man wusste, das mit der SPD überhaupt nicht zu machen. Das wollen wir erst gar nicht mehr, jetzt auch nicht mehr groß hypen, damit es uns ja nicht auf die Füße fällt.
Was war das zum Beispiel?
Ja, das war in einigen Fragen der internationalen Politik. Es war in Fragen der Energiepolitik, in Wirtschaftspolitik, es war doch in etlichen Punkten, war es zu spüren. Und was ich besonders schlimm fand, wenn dann sich noch jemand traute, in der Fraktionssitzung den Mund aufzutun, dann hat man so ein Rudelverhalten gemerkt, wo dann Fisherman's Friends auf die Person draufstürzten und die dann niedermachten. Und zum Schluss waren nur noch ganz wenige Leute, die dann irgendwie unerschrocken waren. Ich meine, ich kann gar nicht anders als meinen Mund aufmachen. Also ich habe dann natürlich auch ganz viel abgekriegt, aber auch ganz viel dagegen gehalten. Das fand ich schlimm. Also wenn man in clandestinen kleinen Machtzirkeln, um vermeintlich mehr Macht zu haben, berechtigt wichtige Aspekte ausgrenzt aus der allgemeinen Betrachtung, denn dann wird Politik schlechter. Wenn man das hinterher nicht durchkriegt, bitteschön. Aber man darf nicht die Punkte, weil man weiß, die kriege ich mit dem Koalitionspartner nie im Leben durch, nicht, wie soll ich sagen, unsichtbar machen.
Schon vorauseilen.
Denn dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, das ist alternativlos. Die Demokratie kann eigentlich nur kaputt gehen an der Schlafmützigkeit, an der Gleichgültigkeit, an der Ignoranz, an der Inkonsequenz der Demokratinnen und Demokraten.
Alternativ versus Alternative.
Sie sind 2005 nicht freiwillig aus der Politik gegangen. Sie wurden nicht mehr aufgestellt. War das sowas wie ein Entzug, der sich dann eingestellt hat? Ist Politik eine Droge für Sie gewesen?
Nein. Also, aber ich habe natürlich schon ein sehr hohes Arbeitsethos immer gehabt. Alleine von meiner Erziehung her, ne? Tätig sein, so auch gestalten. Und dann eben auch als Christin so hier von unseren Hilfswerken Miserio Missio in die Welt geschickt, um jetzt nicht irgendwie die katholischen Dogmen zu vertreten, sondern was dazu beizutragen, dass es Menschen besser geht. Dass Menschen, die unfrei sind, frei gemacht werden. Und wenn sie dann irgendwie gelernt haben, gut zu arbeiten, und ich habe in der Politik viel, viel bewirken können, also sowohl außerparlamentarisch in der Opposition, aber auch in der Regierung. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe meine eigenen Grenzen eigentlich vom Arbeiten her nie gekannt. Ich habe immer viel zu viel gemacht, immer. Von daher gesehen war der Entzug der, ich hatte ja da nicht schon geplant, jetzt was ich dann hinterher mache, dass ich dann quasi aus einem absolut intensiven Arbeitsleben auf einmal Ruhe hatte. Bis dahin, ich war ja irgendwie die ganzen Jahre, als ich in der Politik war, wie man ist ja auf Montage. Man ist ja dann irgendwie zig Wochen im Jahr weg und unterwegs und nicht zu Hause. Und was ich auch entbehrt habe, dann war ich eben hier und ich bin auch erstmal krank geworden. Das ist ja eigentlich ganz typisch auch für Leute, die in Rente gehen oder so. Als es mir dann wieder besser ging, habe ich wahnsinnig viel ehrenamtlich gemacht, teilweise hauptamtlich ehrenamtlich.
Tolle. Weil man es ihnen angetragen hat?
Ja.
Die Grünen sind ja als Anti-Establishment-Partei angetreten. Das Rotationsprinzip, das war ja auch, um nicht abzuheben, um nicht so zu werden wie die anderen, die da schon waren. Jetzt haben wir eine andere Partei, die auftritt als Anti-Establishment-Partei, die sagt, sie will die abgehobenen Eliten nicht in Politik, in Medien, in Wissenschaft. Und wir haben Debatten, die auch polarisieren. Wenn Sie jetzt heute auf die Politik schauen, was fällt Ihnen da auf an Gemeinsamkeiten und an Unterschieden zu den 80ern, als Sie angefangen haben?
Prüfen Sie die Binnenverfassung der Parteien und der politischen Akteure, dann sehen Sie den Unterschied. Es war ja so, dass Geißler ganz zu Anfang uns in eins gestellt hat mit der braunen Bewegung. Also er hat wechselweise gesagt, die Pazifisten haben Auschwitz das möglich gemacht, ihr seid das jetzt auch, fünfte Kolonne Moskaus, oder ihr benehmt euch wie diese braune Bewegung und sowas alles. Sagen vielleicht heute auch einige, ihr habt ja früher auch und jetzt macht das die AfD. Riesenunterschied. Wir haben unsere eigene Macht als Abgeordnete beschränkt. Also indem es eine Trennung von Amt und Mandat gab, indem wir gesagt haben, wir versuchen nicht abzuheben. Also wir haben uns schwere Aufgaben gestellt, um es vielleicht anders zu machen. Dann haben wir anfangs gesagt, Abgeordnete verdienen auch zu viel. Wir geben so viel ab, dass wir auf dem Facharbeiterlohn sind. Also ich habe in den ersten 2 Jahren über 100.000 Euro versteuertes Geld abgegeben in die Fonds. Dieses Geld haben wir nicht für die Partei gebraucht, sondern das ist gegangen in den internationalen Solidaritätsfonds für internationale Zusammenarbeit. Wir haben Transfersysteme damit, also für Kaffee und sowas alles haben wir mit gesponsert. Wir haben nicht danach gestrebt, möglichst reich zu werden, sondern wir haben uns entreichert. Jetzt gucken Sie sich mal die AfD an. Da ist doch überhaupt nichts von zu sehen. Die wirtschaften ihre eigene Tasche. Es ist ein Riesenunterschied.
Aber es scheint ja nicht so wichtig zu sein, ne? Wenn man sich Umfragen anschaut, auch bei den AfD-Anhängern, da sagen ungefähr 2/3, es ist uns auch eigentlich egal, ob die Partei rechtsextrem ist. Zugleich rufen auch Parteien wie die CDU oder die CSU, die AfD sowieso, die Grünen zum Feindbild aus. Vor dem Hintergrund, was Sie vorhin geschildert haben, so dass Sie glauben, man findet immer irgendeine Ebene, auf der man auch mit politischen Gegnern sprechen kann. Sprechen Sie mit AfD-Politikerinnen und Politikern und oder mit Menschen, die sagen, ich werde die AfD wählen?
Ich bin ja durchaus noch, wenn hier meine Parteifreundinnen und Freunde Wahlkampf machen, beim Infostand dabei oder so. Und natürlich sind da auch AfDler ganz auf einen los und haben einen beschimpft. Wenn es dann losgeht, dann halte ich dagegen. Aber nicht, indem ich die dann beschimpfe, sondern eine Sache. Das ist für mich Demokratie. Also ich finde, wenn man das Privileg hat, in der Demokratie zu leben. Die Demokratie, die ist ja nichts Gottgegebenes. Und dann muss man was dafür tun, dass die Demokratie Bestand hat, sonst verlieren wir die nämlich. Und das Schlimmste, finde ich, ist die Tatsache tatsächlich, dass die CDU unter Merz und CDU, CSU und Söder sich nicht entblödet, die Grünen als Partei Feindbild auszurufen. Die wissen ganz genau, dass das vollkommener Unsinn ist.
Sie regieren ja auch in Nordrhein-Westfalen.
Wir regieren in Nordrhein-Westfalen, wir regieren in, ich glaube, in 10 Bundesländern mit. Dann will ich mal sagen, wenn also die CDU, CSU damit nicht aufhört, dann werden wir schneller, als wir gucken können, auf eine Rutschbahn kommen wie in den USA gerade, mit ganz tiefen Gräben, wo die Bevölkerung auch nicht mehr miteinander reden kann. Und wenn man jetzt Trump hört, da wird einem ja Angst und Bange, wenn der nochmal gewählt wird, dass da der Bürgerkrieg ausbricht und sofort eine Präsidialdiktatur kommt. Und da muss man sich klar machen, in einer Demokratie muss man einen scharfen Streit in der Sache führen, aber man muss gesprächsfähig bleiben und man muss sich klar machen, dass das nötig ist, dass ich den anderen als Menschen und als Politiker, als Person achte und respektiere, dass wir den Kampf in der Sache machen. Aber dass wir alle zusammen dafür verantwortlich sind, dass die Demokratie erhalten bleibt.
Waren Sie bei Demonstrationen für Demokratie dabei?
Ja, hier bei uns vor Ort. Ich bin da nicht zu den ganz Großen gefahren. Aber das Gute ist ja, dass die wirklich überall, bis in die kleinsten Orte natürlich, da bin ich mit dabei.
Als ich Sie hier für die Sendung, für das Interview angefragt habe, da gab es ein kleines Missverständnis. Sie haben gedacht, Sie könnten sich Musik aussuchen. Und da haben Sie ein Lied vorgeschlagen von Ina Regen. Das ist eine Liedermacherin aus Österreich, eine Chansonsängerin aus Österreich. Können Sie Ihren Titel mit diesem Zungenschlag aussprechen?
Nee, kann ich nicht. Aber was mich daran so fasziniert hat, ist, dass sie gesagt hat, ehe was Gutes passiert, muss man es sich erstmal vorstellen, wünschen, träumen.
Genau, was wir heute nicht träumen, wird morgen nicht wahr. Also ich kann es auch nicht
mit
diesem Dialekt.
Freunde, aber ich kann
was,
es nicht.
Was träumen Sie heute, was morgen wahr werden soll?
Also ich träume, was morgen wahr oder was bleiben und wahr werden soll, dass die Menschen sich nicht einreden lassen, sie sind hilflos. Man kann immer etwas tun. Und zweitens träume ich, dass die westlichen Demokratien, also um das mit den Kölnern zu sagen, also den Arsch hochkriegen, die Zähne auseinander, weil sonst geht alles in den Bach runter. Ich habe ja immer gedacht, also jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass Putin diesen furchtbaren Krieg da angezettelt hat, dass die Demokratie, die ja noch gar nicht so lange besteht, gerade mal gut 200 Jahre, dass die vielleicht eine Fußnote der Weltgeschichte wird, weil wie sie überrannt wird. Aber ich bin mittlerweile nach genauer Analyse und Beobachtung der festen Überzeugung, die Demokratie kann eigentlich nur kaputt gehen an der Schlafmützigkeit, an der Gleichgültigkeit, an der Ignoranz, an der Inkonsequenz der Demokratinnen und Demokraten. Also ich träume davon, dass die Menschen und die Verantwortlichen in den demokratischen Staaten Zähne auseinanderkriegen, den Hintern hochkriegen und konsequent die Möglichkeiten, die sie haben, auch nutzen und ihre Wirkmächtigkeit ausüben.
Ist das auch ein Appell an Ihre eigene Partei?
Ja, und zwar dahingehend, dass wir angetreten sind, dass ganz normale Menschen, die sich reinschmeißen und die dann wirklich intensiv arbeiten mit der Erfahrung aus ihrem jeweiligen Lebensbereich, auf Zeit Politik machen und dann wieder in ihre Bereiche zurückgehen. Was mich sehr besorgt, ist, dass auch in unserer Partei die Etablierung dahingehend ganz stark im negativen Sinne einsetzt, dass bei uns die allermeisten Mandatsträger und Mandatsträger in den Landtagen und im Bundestag, Europaparlament mittlerweile gestellt werden, auch von intelligenten jungen Leuten, die dann irgendwie zu den Jungen Grünen gehen, dann beschließen, ich mache jetzt irgendeine politische Karriere. Da werden sie Praktikantin beim Abgeordneten und dann werden sie Sprecherin von einer Jugendorganisation und dann kandidieren die. Also ich finde, das träume ich auch, dass wieder mehr Menschen in allen Parteien in die Parlamente kommen, die ganz alltägliche Lebenserfahrung haben. Das ist für mich eine absolute Voraussetzung, egal ob als Taxifahrerin oder Putzfrau oder als Anwältin.
Oder als Krankenschwester eben. Sie waren die erste Krankenschwester.
Ja, aber das ist kein Wunder, dass ich auch die erste Krankenschwester, so wenig Schichtarbeitende in den Parlamenten sind. Wie wollen Sie denn da irgendwie erstmal die Parteiarbeit mitgestalten? Sie müssen früh, spät, Nacht, dann haben Sie frei in der Woche, wenn die anderen irgendwie am Arbeiten sind. Das ist eine ziemliche Katastrophe. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir viel mehr lernen von den skandinavischen Ländern, die ja auch eine ganz andere Arbeitskultur haben, die viel mehr vereinbar ist mit einem Zivilleben, mit einem Privatleben und Familienleben. Also da können durchaus auch Minister und Ministerinnen abends um 5 ihre Kinder vom Kindergarten abholen und das ist machbar. Man kann mir nicht erzählen, dass diese Länder deswegen schlechtere Politik machen oder dass die Wirtschaftsleistung deswegen abfällt.
Wie viel Wut ist noch in Ihnen?
Ach, noch genug.
Vielen Dank für das Gespräch.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Christiane Florin im Gespräch mit der grünen Politikerin Christa Nickels. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.